Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die Ukraine-Krise ist inzwischen knapp 9 Monate alt und noch immer akut. Das Säbelrasseln seitens Russland-Präsident Wladimir Putin nimmt kein Ende. Die Krim bleibt besetzt. Laufend gibt es neue Meldungen über Gewaltausbrüche. Der Westen findet noch immer keine zufriedenstellende Antwort auf die Frage, wie in dem Konflikt mit Russland umzugehen ist. Die Furcht vor einem neuen Kalten Krieg wächst. Gestern strahlte die ARD ein Exklusivinterview mit Putin aus, das Fragen beantwortet, aber auch viele neue aufwirft. Über dieses Interview und darüber, wie Putins Aussagen zu verstehen sind, sprechen wir mit Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie ist dort Expertin für Osteuropa. Guten Tag, Frau Klein.
Guten Tag.
Als Hubert Seipel Putin im Interview vorwirft, die Krim annektiert zu haben, nickt der nur. Eine Annexion ist eine erzwungene einseitige Eingliederung fremden Territoriums. Er wehrt sich nicht gegen diesen Begriff. Macht er damit die Rechtfertigung, die Annexion sei von der Krim-Bevölkerung gewünscht, zunichte?
Nein, nicht wirklich, weil im gleichen Atemzug verweist er auf die Notwendigkeit oder die vermeintliche Notwendigkeit hin, agieren zu müssen, nämlich um Blutvergießen zu vermeiden und um die Meinung der dortigen Bevölkerung umzusetzen. Das beides nennt er dann als Rechtfertigungsgrund, dass eben auch das Militär dort eingegriffen habe. Da muss man sagen, dass der Vorwurf, es ginge darum, um Blutvergießen zu vermeiden, das ist wirklich an den Haaren herbeigezogen. Es gab keine Aktionen der ukrainischen Führung, der neuen ukrainischen Führung oder des ukrainischen Militärs gegen die dortige Bevölkerung. Also eine solche Situation bestand gar nicht. Das andere ist, die Meinung der dortigen Bevölkerung umzusetzen. Da kann man argumentieren, dass wahrscheinlich der Großteil dort sehr wohl für eine eher Angliederung an Russland war oder zumindest die Regierung in Kiew die neue kritisch gesehen hat. Aber im Völkerrecht ist es ja so, dass es eine Verletzung der Menschenrechte und der Rechte der Minderheiten geben muss, damit die sich dann tatsächlich abspalten können. Das hat nicht stattgefunden und wenn, dann hätte es einen viel längerfristigeren Prozess geben müssen, wo das Referendum so vorbereitet wird, dass auch die Gegner davon sich positionieren können, Wahlkampf machen können. Und so gab es 3 Wochen Zeit unter militärischer Drohung Russlands. Das war keine freie Abstimmung.
Aus einem Zitat heißt es, wir sind sehr besorgt, dass in der Ukraine der Wunsch aufkommen könnte, ethnische Säuberungen durchzuführen. Wir haben Angst, dass die Ukraine in diese Richtung abdriften könnte, zum Neonazismus. Putin wirbt hier für Verständnis seitens Deutschland und der Weltgemeinschaft. Diese Rechtfertigung für die Ukraine-Politik passt aber nicht wirklich zu seinen sonstigen Argumenten. Es klingt mehr nach, unterstützt uns, denn ihr könnt gerade von eurem geschichtlichen Hintergrund nicht wollen, dass es zu einem neuen Dritten Reich kommen. Sind die rechtsradikalen Strömungen in der Ukraine wirklich so stark, wie Putin vorgibt?
Nein, ganz und gar nicht. Es gibt zwar rechtsradikale und rechtsextremistische Gruppierungen in der Ukraine, die waren sowohl auf dem Maidan aktiv, als auch in einigen freiwilligen Bataillonen in den ukrainischen Sicherheitskräften. Und da gab es auch Menschenrechtsverletzungen im Osten. Aber das sind wirklich eher Ausnahmen und kleine Teile, muss man sagen. Auf dem Maidan war das keinesfalls die Mehrheit, sondern es waren friedlich protestierende Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Und die rechten Kräfte haben nur ganz am Schluss eine Rolle gespielt, aber nicht in der Masse. Und wie klein dieses wirklich rechte Segment in der Ukraine eigentlich ist, zeigen die Parlamentswahlen, wo solche Parteien nur zwischen 1-4% der Stimmen erhalten haben. Also die sind abgestraft worden. Von einem Abgleiten in Neonazismus kann in keinerlei Hinsicht die Rede sein. Das wird überspitzt von der russischen Seite, um eben auch im Inneren solche Ressentiments und alte Ängste zu schüren, weil das ja wirklich was ist, was die russische Bevölkerung mit schlimmsten Opfern verbindet. Und deswegen lässt sich das leicht instrumentalisieren.
Auf die Frage, ob Russland die prorussischen Separatisten mit Waffen unterstützt, sagt Putin, dass Menschen, die kämpfen wollen, sowieso Waffen bekommen. Gibt er hiermit indirekt zu, die Separatisten mit Waffen auszustatten?
Ich denke schon, dass er das macht und es ist aus vielen Quellen so, dass man relativ plausibel nachvollziehen kann, dass das tatsächlich stattfindet. Dass über russisches Gebiet Waffen und Freiwillige in den Osten der Ukraine einströmen. Selbst die Separatisten haben das zugegeben und gesagt, dass sie ungefähr bis 3.000 bis 4.000 Kämpfer aus Russland haben, darunter auch Militärangehörige. Ich glaube, das ist so offensichtlich, dass er das gar nicht mehr abstreiten kann und von dem her ist das jetzt nicht wirklich was Neues, was er sagt.
Was ist denn dran am Vorwurf, die Ukraine wolle politische Gegner gezielt vernichten? Fehlt dieser Fakt, wenn es einer ist, denn in der Berichterstattung?
Also ich glaube nicht, dass die ukrainische Führung politische Gegner gezielt vernichten. Vernichten bedeutet ja wirklich auch töten möchte. Derartiges kann man in der Ukraine nicht nachvollziehen. Das ist wirklich der Versuch von russischer Seite, diese neue Führung in Kiew zu delegitimieren, als Verhandlungspartner zu schwächen, dagegen aber die Separatisten im Osten als legitime Vertreter der dortigen Bevölkerung sozusagen zu präsentieren und dann Verhandlungen auf Augenhöhe zwischen beiden zu fordern. Da muss man aber sehen, dass die Legitimationsbasis von beiden relativ unterschiedlich ist. Im Rest der Ukraine, im großen Teil der Ukraine gab es freie Wahlen, die stattgefunden haben und die Poroschenko als Sieger gebracht hatten. Im Osten der Ukraine ist relativ unklar, wie die Wählerlisten überhaupt zusammengesetzt sind. Es gibt Hunderttausende, die geflohen sind, die gar nicht wählen konnten. Es gab keine politische Opposition, die dann daran teilnehmen konnte und keine wirklichen internationalen Beobachter, die unabhängig sind.
Noch ein Zitat Putins besagt, sind Sie auf deren Seite, unterstützen Sie nur irgendwelche russenfeindlichen Haltungen. Was übrigens sehr gefährlich ist. Es wäre eine Katastrophe, wenn jemand heimlich Russenfeindlichkeit in der Ukraine unterstützen würde. Ist dies als Drohung zu verstehen und wenn ja, an wen ist sie gerichtet?
Also wenn es derartiges gäbe, dann wäre das tatsächlich eine gefährliche Tendenz, aber das ist nicht wirklich auszumachen. An wen die gerichtet ist, ist natürlich relativ klar an den Westen gerichtet, dahingehend, dass man versucht, die Führung in Kiew als Russenfeinde darzustellen und damit droht, wenn ihr euch mit ihnen solidarisiert, ihnen helft, dann müsst ihr auch den Zorn Russlands fürchten. Da versucht man wirklich so ein Branding oder Framing zu machen, wo man die Regierung in Kiew etwas zuschreibt, was sie nicht macht. Darauf sollte man nicht reinfallen.
Eine letzte Frage. Putin spricht sich für eine Annäherung Russlands mit Europa und der Welt aus. Es bleibt aber ein zwiespältiges Bild. Wie ist Ihr Gesamteindruck? Bewegt sich Putin hier wirklich auf die Weltgemeinschaft zu oder sind die Aussagen mehr als Einschüchterungsversuche zu sehen?
Also er wirbt um die russische Position und das andere ist auch, dass er zugleich natürlich auch implizit Drohungen ausspricht. Eine Annäherung an die westliche Welt sehe ich im Moment nicht. Es ist ja so, dass wir Sanktionen haben gegen Russland, dass aber ausgeschlossen ist, dass es militärisches Eingreifen gibt. Russland sieht die ökonomischen Effekte der Sanktionen sehr wohl schon, die sind da, nur politisch hat es noch nicht den Effekt, den der Westen sich eigentlich erwünscht hatte. Dann muss man auch sehen, dass es noch keine globale Auseinandersetzung ist, denn die westliche Welt ist da in unterschiedlichem Tempo eigentlich dabei. Für die USA und Europa ist das eine existenzielle Frage, die dort stattfindet, weil es geht um die Grundlagen der europäischen Sicherheitsordnung, die Russland nicht mehr anerkennt. Für Staaten wie Japan oder Südkorea, die relativ zurückhaltend Sanktionen verhängen, die haben natürlich ihren eigenen Blick aus Asien und für die ist Russland durchaus ein wertvoller Partner, auch gerade im Spiel mit China, den sie sich nicht verscherzen möchten, sodass man da recht unterschiedliche Reaktionen hat vom Westen, wenn man den mal als Ganzes nehmen will. Russland kann auch international nicht isoliert werden, denn es gibt immer noch die BRICS-Staaten, also China, vor allem Indien, die immer noch relativ gute Beziehungen zu Russland haben und die das auch ganz geschickt ausnutzen. Für Russland wird eher die Gefahr bestehen, dass man sich zu abhängig macht von solchen anderen Mächten wie beispielsweise China. Und man sieht es schon daran, dass Russland chinesischen Forderungen nachgeben muss, beispielsweise was den Zugang zu Investitionsprogrammen angeht oder die Lieferung von modernen Waffensystemen. Das war was bisher Russland eigentlich immer vermeiden wollte.
Sagt Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie hat für uns die interessantesten Passagen aus dem Putin-Interview der ARD gedeutet. Frau Klein, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte, tschüss.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.